On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die deutsche Basketballnationalmannschaft ist Weltmeister. Das ist natürlich die Schlagzeile, die hier heute das Wichtigste ist in dieser Folge. Ansonsten beendet Jan Frodeno seine erfolgreiche Karriere mit zwei Ironman-Titeln und Hansi Flick ist nicht mehr Nationaltrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das alles und noch viel mehr in der 181. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Hier ist wieder Benny und ich melde mich heute ganz alleine, denn David ist mittlerweile in Indonesien angekommen. Trotzdem haben wir von ihm einen O-Ton, unter anderem auch über dieses sensationelle Turnier der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Auch haben wir wieder einen anderen Korrespondenten für die NFL. David Müller, der in der vergangenen Folge ja mit von der Partie war, wird sich darum kümmern, kurz und knackig. Und ich würde sagen, damit steigen wir direkt ein und natürlich mit der Schlagzeile dieser Folge. Die deutsche Basketballnationalmannschaft ist Weltmeister und damit hört jetzt gerne erstmal in den O-Ton von David rein.
Deutschland ist Basketball-Weltmeister. An meinem indonesischen Abend, den ich hier verbringen durfte, habe ich gleichzeitig die Meldungen verfolgt, dass Jan Frodeno sein letztes Triathlon-Rennen seiner Karriere bestritten hat. Schon beim Olympiasieg 2008 ist er mir aufgefallen. Zeitgleich kommt die Meldung rein, dass Hansi Flick erwartungsgemäß als Bundestrainer der Fußballnationalmannschaft der Herren entlassen ist und das nächste Länderspiel sage und schreibe von Rudi Völler, Sandro Wagner und Hannes Wolf begleitet wird. Aber all das passiert im Kontext der wirklich größten Sportsensation, die wir dieses Jahr gesehen haben, dem Gewinn der Weltmeisterschaft im Fieberbasketball durch die deutschen Herren, unter anderem angeführt von Dennis Schröder, mit der 28 Punkte im Finale wirft und wirklich eine emotionale Reise, die ja unter anderem spätestens beim Halbfinalsieg gegen die USA, aber auch das Viertelfinale wurde schon nur mit 2 Punkten Vorsprung gewonnen, mit dem Finale gegen Serbien jetzt wirklich einen fulminanten Schlusspunkt fand. Auch die beiden Brüder Franz und Moritz Wagner haben wirklich furios abgeliefert. Andy Obst nicht ganz so extrem wie im Halbfinale, aber der hat ja spätestens letztes Jahr schon unter Beweis gestellt, dass er in großen Turnieren unverzichtbar ist. Gerade mit spektakulären Defensivaktionen in der zweiten Halbzeit könnte sich die deutsche Mannschaft dann doch noch irgendwie rausretten. Also zwischenzeitlich hatte man oft das Gefühl, dass der Vorsprung, den die deutsche Mannschaft hatte, ja nicht wirklich verdient oder zumindest wusste man nicht, wo er herkommt. Schlussendlich ist es wirklich ein historischer Tag für uns alle und ich bin gespannt, was die nachhaltigsten Effekte dieses Abends sind. Also sowohl im Fußball als auch im Triathlon als auch im Basketball haben wir jetzt hier 3 Hausmarken gesetzt, die wir natürlich ausgerechnet bei uns im Podcast natürlich vereinen können. Das können auch nicht so viele, da dürfen wir uns auch mal selbst auf die Schulter klopfen. Ich verbleibe mit den besten Grüßen aus Südostasien und bin wirklich gespannt, wie es weitergeht und was wir und ihr da draußen für Diskussionsvorschläge habt, wie es jetzt mit der DFB-Elf weitergeht, welchen Schwung das für Basketball Deutschland bringen kann. Nächstes Jahr ist ja immerhin die Olympischen Sommerspiele im Nachbarland, da könnte natürlich auch irgendwas funktionieren. Und im Triathlon haben wir die letzten Jahre auch nicht so schlecht aufgestellt, deswegen nehme ich das auf jeden Fall mal mit rein. Und das Ganze natürlich, und das will ich auch nicht unerwähnt lassen, wirklich mit dem tollen Abend für den lieben Kollegen Frank Buschmann, der die letzten Jahre wirklich sich im Basketball munter hin und her kommentiert hat, die letzten Jahrzehnte, muss man sagen. Für die deutsche Mannschaft lief es lange überhaupt nicht gut und letztes Jahr mit dem sensationell Bronzemedaillengewinn bei der Heim-EM und jetzt mit dem Weltmeistertitel, den er zwar nicht am Mikrofon, aber kurz vor der dann wirklich großen NFL-Premiere bei RTL oder zumindest der Sonntagspremiere begleiten durfte oder im Fernsehen gesehen hat. Also dieser Sportsonntag wird nicht nur mir aufgrund der besonderen Umstände hier vor Ort, sondern sicherlich auch euch in Deutschland für immer im Gedächtnis bleiben und ich bin wirklich gespannt, wohin die Reise geht. So viel von mir und ich freue mich auf die weiteren Themen im Wochenrückblick. Es ist wieder einiges los. Wie gesagt, auch über die Leichtathletik wird Benni ja mit euch sprechen oder ihr werdet in der Folge auf den Stand der Dinge gebracht. Ich verbleibe mit den besten Grüßen und wir hören uns dann spätestens Ende September, Anfang Oktober wieder oder ihr seht mich auf dem Instagram, TikTok oder YouTube-Kanal. Jetzt also weiterhin viel Spaß mit dem Wochenrückblick und ja, lasst uns Basketball feiern und nicht so viel über Fußball aufregen. Das machen schon so viele andere, da müssen wir das in den Vordergrund rücken, was wirklich wichtig ist. Und das sind phänomenale Leistungen eines überaus starken Teams, das Basketball-Weltmeister geworden ist. Was für ein Ereignis.
Ja, und damit konnte natürlich die deutsche Basketballnationalmannschaft dieses perfekte Turnier nun auch mit dem Titel krönen. Es bleibt so viel übrig von diesem Turnier, wenn man so ein bisschen auf Social Media geguckt hat in diesem Zeitraum nach dem Sieg gestern, was da abging, wer da alles den Jungs gratuliert hat. Da sieht man erst, was das für Wellen geschlagen hat. Natürlich auch großes Lob von Dirk Nowitzki hat die deutsche Nationalmannschaft bekommen. Und ja, es war natürlich auch am Ende auch eine Glanzleistung. 8 Spiele, 8 Siege. Man schlug auf dem Weg ins Turnier, unter anderem auch die USA im Halbfinale, den großen Titelfavoriten. Nur um dann in einer wirklich engen Partie dann auch die Serben knapp mit 83-77 zu schlagen. Lange Zeit war das höchste der Gefühle 4 Punkte Vorsprung. Also eine enge Partie und es sind Bilder, die, glaube ich, wirklich ewig bleiben. Sei es Gordon Herbert, der in der Ecke sitzt, um sich erstmal zu beruhigen, weil er so sehr zittert, der Nationaltrainer. Oder ja, die ganzen Tränen und Umarmungen der Spieler natürlich. Dennis Schröder natürlich als das Flaggschiff, als der Kapitän, der diesen Kahn zu diesem Titel gebracht hat. Ja, und natürlich können wir da jetzt, da kann man jetzt auch natürlich David zustimmen, kann man jetzt gespannt sein, was das für den deutschen Basketball heißt. Heißt das vielleicht einen weiteren Push nach diesen 2 erfolgreichen Turnieren, nach der Klasse EM im letzten Jahr und jetzt eben diesem Titel, diesem überraschenden bei der WM? Oder geht es jetzt langsam wieder runter? Das werden wir natürlich alles weiter berichten und ich würde sagen, mit diesem sensationellen Titel und mit diesen Emotionen gehen wir direkt weiter, denn wie gesagt, wir haben noch einiges vor uns. Zum einen, ich sagte es schon am Anfang, tatsächlich ist ja Jan Frodeno, hat Jan Frodeno seinen letzten Wettkampf mitgenommen bei der erstmaligen Ironman-WM in Nizza. Er konnte ja zwar nicht mit um den Titel kämpfen, wurde am Ende, glaube ich, 24. Aber so oder so sei es drum, er hat eine sensationelle Karriere beendet, die, wie gesagt, mit der Verteidigung des Ironmans oder die mit der Verteidigung des Ironman-Titels auf Hawaii, ich glaube 2016, 17 müsste es gewesen sein, ja, natürlich vergoldet wurde. Ansonsten hatten wir aber immerhin einen Deutschen, der auch mit um den Titel kämpfen konnte. Das war Patrick Lange, der am Ende Zweiter wurde mit einem tollen Wettbewerb und er hat sich danach auch tatsächlich sehr gefreut, mit Jan Frodeno danach noch ein Bier zu trinken, wie er sagte. Ja, Jan konnte tatsächlich seine Emotionen danach auch nicht mehr ganz verbergen. Er sagte, ich bin ein Gladiator, den heute die Löwen doch bekommen haben. Das sagte er mit Tränen in den Augen und weiter. Ich kann nur allen danken für diesen unglaublichen Empfang. Es war eine unfassbare Reise. Und das, obwohl er am Ende eine Dreiviertelstunde weg von der Spitze war, es war das Ende einer glorreichen Karriere. Und damit gehen wir auch weiter zu den deutschen Volleyballern. Denn da sah es ja in der Vorrunde sehr gut aus. Vor dem letzten Vorrundenspiel bei der Europameisterschaft sah es doch ganz so aus, als könnte das ein ganz erfolgreiches Turnier werden. Das Richtziel war das Viertelfinale. Leider schied man dann aber wirklich durch 2 enttäuschende Anfangssätze gegen die Niederlande mit 2-3 aus. Und kämpfte sich dann nach 0-2 Rückstand auch wieder gut zurück, aber da man den Anfang leider verschlafen hatte, ging das sich am Ende nicht mehr aus im Achtelfinale. Damit ist das Minimalziel eben mit dem Viertelfinale verpasst und jetzt muss es eben in der Quali zu Olympia gehen. Da geht es nämlich jetzt auch bald wieder los, das heißt, da bleibt es auf jeden Fall im Wettkampf, da bleiben die deutschen Volleyballer im Wettkampf und da geht es dann um die Olympia-Quali, das Turnier von Olympia steht dann ja auch bald schon wieder an, das ist Wahnsinn, ja, da freuen wir uns natürlich alle auch sehr drauf und drücken da auch den deutschen Basketballern nach einer durchwachsenen EM die Daumen. Ansonsten würde ich sagen, gucken wir auch nochmal ganz kurz auf den Basketball natürlich, wer da überhaupt Dritter wurde. Da wurde nämlich die USA Dritter mit 118-107, nee, die USA verlor das Spielplatz 3 gegen Kanada mit 118-127, Entschuldigung. Damit, ja, könnte das Spielplatz 3 oder hätte das Spielplatz 3 durchaus natürlich auch ein Finale sein können, aber umso schöner, dass es am Ende Deutschland gegen Serbien war. Ich würde sagen, wir können direkt in den Tennis auch nochmal gehen, bevor wir dann eine kleine Pause machen. Da konnte nämlich Novak Djokovic seinen nächsten Grand Slam feiern. Im Finale schlug er keinen geringeren als Daniel Medvedev mit 6-3, 7-6, 6-3 fix in 3 Sätzen. Ja, der konnte wiederum im Halbfinale überraschend in 4 Sätzen Alcaraz rausnehmen mit 7-6, 6-1, 3-6, 6-3. Ja, und Djokovic gewann übrigens gegen den US-Amerikaner Shelton ebenfalls in drei Sätzen. Also Djokovic wieder mit einer echten Machtdemonstration. Alexander Zverev schied dann aber bereits im Viertelfinale immerhin mit einem Viertelfinale im Rücken gegen Carlos Alcaraz aus. Da war die Kraft einfach zu Ende. 3-6, 2-6, 4-6. Keine Chance hatte der Deutsche hier leider. Dennoch, glaube ich, ein gutes Turnier, worauf man aufbauen kann. Und es gibt auch eine weitere gute Nachricht aus deutscher Sicht mit Laura Siegemund, die im Doppel mit Zvonareva immerhin bis ins Finale der US Open einziehen konnte. Dort waren nur Rautliff und Dabrowski stärker und damit immerhin ein Finaleinzug für Siegemund, die sich ja mittlerweile auch öfter im Einzel wieder probiert. Und damit würde ich sagen, gehen wir in eine kurze Unterbrechung und hören uns dann gleich wieder mit unter anderem natürlich dem Radsport, dem Motorsport. Wir haben noch Darts, Snooker für euch. Im Football wartet noch die Korrespondentenmeldung von David Müller, der uns da auf dem Laufenden hält, was am ersten Spieltag der Regular Season passiert ist. Und ganz am Ende natürlich der Fußball. Bis gleich. Was natürlich noch fehlt, ist der Sensationserfolg von Coco Gauff, die jetzt ihr Jahr auch nochmal vergoldet mit ihrem ersten Grand-Slam-Titel. Die junge US-Amerikanerin schlägt nämlich am Ende Arina Sabalenka, die Belarusin, im Finale mit 2-6, 6-3, 6-2 und holt damit ihren ersten Grand-Slam-Titel. Ich denke, sie hat in den letzten anderthalb Jahren gezeigt, warum sie in dieser Weltspitze ist. Und es war eine Frage der Zeit, bis der erste Grand-Slam-Titel dabei rumgesprungen ist. Das ist jetzt mit den US Open tatsächlich bei ihrem Heimturnier auch noch tatsächlich endlich dazu gekommen. Also auch da eine erfreuliche Meldung. Aus deutscher Sicht war es leider nicht ganz so erfreulich. Wir hatten am Ende zwei Deutsche in der zweiten Runde mit Eva Lüss und mit Tamara Korpatsch, die ja jetzt schon öfter gut aufgefallen ist, und Eva Lüss immerhin mit einem Sieg in Runde 1. Lüss konnte dann aber gegen Bronzetti, gegen die Italienerin, nicht überzeugen und verlor 3-6, 2-6, und Tamara Korpatsch hatte gegen die Russin Samsonova ebenso keine Chance, 3-6, 3-6. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die erste Pause. Wir haben noch einiges für euch. Es geht natürlich um den Motorsport. Da fand nämlich ein Event mit Sebastian Vettel am Nürburgring statt. Auch im Radsport geht die Vuelta weiter. Jetzt mittlerweile 14 Etappen rum. Darts, Snooker steht natürlich noch an. Der American Football mit einer Korrespondentenmeldung von David Müller, der uns da auf dem Laufenden halten wird, was am ersten Spieltag der Regular Season passiert ist. Und wie gesagt, die Nationalmannschaft darf natürlich auch nicht fehlen nach dem 1-4 gegen Japan und vor allem der Entlassung von Hansi Flick als Nationaltrainer. Also bleibt dran, bis gleich. Und da sind wir wieder zurück nach unserer kleinen Unterbrechung und melden uns mit einer kleinen Neuigkeit aus dem Motorsport. Denn da fand an diesem Wochenende ein kleines Vettel-Comeback statt, wenn man so will. Also ganz kann er es ihm doch nicht lassen, der mehrfache Formel-1-Weltmeister, der jetzt wieder in sein ehemaliges Formel-1-Auto stieg beim Red Bull Formula Nürburgring. Auch ein Yuki Tsunoda war zum Beispiel da. Also das war wirklich auch ein Line-Up, was gefüllt war mit Namen, die man als Motorsport- oder Formel-1-Fan durchaus kennt. Dort kündigt am Nürburgring übrigens auch Sebastian Vettel an, dass er in zwei Wochen in Japan am Formel-1-Wochenende in Suzuka dabei sein wird. Das aber nicht als Fahrer-Comeback natürlich, sondern wegen eines Projekts, was er dort hat. Aber das brachte natürlich auch die Fans zum Jubeln. Übrigens stieg Sebastian Vettel in dem Event noch einmal zu einem Wettkampf in seinen Wagen, mit dem er 2011 Weltmeister wurde. 30.000 Fans schauten vor Ort zu, also das war echt nochmal spannend. Er fuhr übrigens auch eine Runde gemeinsam mit David Coulthard, der mittlerweile auch 52 ist. Also wie gesagt, viele große Namen waren dort am Start. Das war es tatsächlich aber schon auch aus dem Motorsport an diesem Wochenende. Da wollte ich euch jetzt nicht weiter mit auf die Folter spannen, denn Formel 1 geht dann ja auch künftig wieder los. Und jetzt geht's zur Vuelta nach Spanien. Ja, dem letzten großen Highlight im Radsportkalender. Ja, und mittlerweile kann man wirklich sagen, nach 14 Etappen dominiert das Ganze Jumbo-Visma, bestehend aus Kass, Roglic und Vingegaard, die gerade die ersten drei Plätze einnehmen in der Gesamtwertung nach der 14. Etappe. Die 13. Etappe konnte noch Jonas Vingegaard für sich entscheiden. Das war auch ein Dreier-Titel so gesehen für sein Team, denn ja, direkt hinter ihm landete dann eben zum einen Sepp Kuss und Primoz Roglic. Sepp Kuss nur 30 Sekunden hinter, Primoz Roglic 33. Also das zeigt einfach, wie dieses Team momentan dominiert. Remco Evenepoel war einfach an diesem Tag schon so weit weg, verlor mehrere Minuten und konnte an dem Tag eigentlich schon planen, dass er nichts mehr mit der Gesamtwertung zu tun hat. Dennoch konnte er dann die 14. Etappe für sich entscheiden am 14. In der 14. Etappe am Sonntag. Nach diesem großen Einbruch am Vortag. Also auch nochmal wichtig für ihn, dass die Zeichen doch wieder etwas positiver stehen. Ansonsten ja, konnte auch Lennart Kemner durchaus an seinem 27. Geburtstag in der 14. Etappe anfangs überzeugen, gehörte zur Fluchtgruppe, zur großen Fluchtgruppe von 24 Fahrern um Evenepoel, konnte dann aber am Ende leider nicht seine Ausdauer zusammenhalten. Bester Deutsche wurde nämlich am Ende sein Bora-Teamkollege Emanuel Buchmann mit Platz 21. Genau, wir gehen in den Dartsport beziehungsweise zum Snooker. Vielleicht erst zum Snooker, da stehen jetzt in der kommenden Woche die Shanghai Masters an. Da möchte ich ja natürlich jetzt nicht unbedingt das komplette Line-Up vorlesen, aber da könnt ihr auf jeden Fall natürlich wieder bei Eurosport auf dem Laufenden bleiben. Beim Darts gab es wiederum doch eine kleine Überraschung mit Christoph Ratajski, der überraschenderweise seinen zweiten European-Tour-Titel an diesem Wochenende in Jena feiern konnte und das in einem Überraschungsfinale gegen Stephen Bunting, also zwei Spieler, die man so jetzt nicht im Finale erwartet hatte. Ratajski gerade in diesem gesamten Jahr noch nicht so richtig zum Zuge gekommen, auch wenn die Form wieder leicht anstieg. Gut aus deutscher Sicht war, dass wir zwei Deutsche im Achtelfinale, also am Finaltag, dabei hatten. Mit Martin Schindler und Florian Hempel. Für Florian Hempel war es ein Meilenstein. Das war sein erstes Mal, dass er in dieses Achtelfinale bei der European Tour eingezogen ist. Und mit diesem Achtelfinale spielt er sich auch vorläufig auf einen WM-Startplatz. Also die Chancen generell für die Deutschen, einen neuen WM-Rekord zu feiern. Der war ja bisher 5 deutsche Spieler bei der WM. Der ist gut möglich, denn ja, wir haben 4 Deutsche mittlerweile schon sicher mit Ricardo Pietrzczko, Martin Schindler und Gabriel Clemens sowie einem Starter, der dann die Super League noch gewinnt, also diesen deutschen Qualifier. Gut aussehen tut es aber momentan auch für Daniel Klose und Flo Hempel, die es beide unter Umständen über die Proto noch schaffen können. Und am Ende gibt es ja auch noch Pascal Rupprecht, Davids guten Bielefelder, der leider die letzten Turniere allesamt ausgelassen hat und damit wahrscheinlich am Ende den harten Weg entweder über die Super League oder eben über den PDPA Qualifier kurz vor der WM für die Tourcard-Holder schaffen muss, wenn er das will. Also da bleibt es auch spannend. Wir hatten auch Pietrzczko in Runde 2. Ein weiterer Sieg wäre sehr wichtig gewesen, weil er ja auch noch im Kampf für den Grand Prix gar nicht so schlecht aussieht, aber auch da sieht es weiterhin ganz solide aus. Wir haben mittlerweile viele Deutsche, kein Deutscher auf der Tour. Es hängt momentan so hinterher, dass man sagt, er hat keine Chance, seinen Tourcard zu behalten oder keine Chance, zur WM zu fahren. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute und wichtige Meldung. Wir kommen zur NFL, denn da begann ja die Regular Season an diesem Wochenende. Und ich denke, da können wir jetzt auch die Korrespondentenmeldung von David uns gemeinsam anhören. Was hat er uns zu sagen zum Start der NFL-Saison? Ich meine, das Eröffnungsspiel war dann ja doch etwas überraschend. Die Kansas City Chiefs verlieren ganz knapp mit 20-21 gegen die Detroit Lions, wo ja auch, ich glaube, Amon-Ra St. Brown spielt. Aber was ist denn noch so passiert an diesem Wochenende, David?
Hallo, lieber Benny. Hallo, liebe Zuhörer von On the Pitch, der Sportpodcast. Ja, ich freue mich sehr, dass ich einen kleinen Einschub zum ersten NFL-Spieltag geben kann. Es sind noch nicht alle Partien durch, aber der größte Teil ist durch. Und ja, was soll man sagen? Es ist der helle Wahnsinn. Wir haben letzte Woche darüber geredet, wie sehr wir uns freuen, dass es wieder losgeht. Und bisher hat schon die erste Spielwoche quasi alles übertroffen. Ich würde mal sagen, wir fangen mal ganz von vorne an. Den Auftakt machte ja der Super Bowl Champion, die Kansas City Chiefs, empfingen die Detroit Lions.
Und ja, man kann sagen, aus deutscher Sicht ging es schon richtig gut los, denn Amon-Ra St. Brown bei den Lions erzielte den ersten Touchdown in dieser Saison. Ja, und auch dank dieses Touchdowns unter anderem siegten die Lions im Arrowhead mit 21-20. Also wirklich sehr spannend. Wir haben ja in der letzten Woche auch gesagt, dass die Detroit Lions ja ein sehr spannendes Team in dieser Saison sein werden. Waren sie in der letzten Jahr auch schon. Aber da lohnt es sich definitiv einen Blick drauf zu haben. Und ja, gleich mal ein Auftaktsieg beim Super Bowl Champion im Arrowhead. Respekt, Respekt. Ich glaube, aus Chiefs-Sicht darf man das noch nicht so überbewerten. In der letzten Saison ging es auch sehr brüchig, sage ich mal, los. Und wir sehen alle, was draus geworden ist. Aber auf jeden Fall, also das war schon ein guter Anfang. Und ja, jetzt am Sonntag, gut, jetzt mittlerweile haben wir es Montag, aber Sonntagabend ging es genauso weiter. Die New Orleans Saints schlagen die Tennessee Titans ganz, ganz knapp mit 16-15. Die Jacksonville Jaguars siegen gegen die Colts 31-21. Auch da ist die Frage, wie werden die Jaguars sich in dieser Saison machen? Erstes Spiel schon richtig gut gelaufen. Die Colts überraschend gut. Also wenn sie so weitermachen, werden sie ihre Siege definitiv holen. Eine kleine Überraschung gab es hingegen bei den Minnesota Vikings. Die verloren ihr erstes Spiel mit 17-20 gegen Tampa Bay. Ja, also ich finde, das ist so eine kleine Überraschung und ja, bin sehr gespannt, wie die Vikings da rauskommen. Haben zwischendurch eigentlich auch lange gefühlt, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, ja, für mich nicht so ganz nachvollziehbar, diese Niederlage und Respekt an Tampa Bay. Ja, die Washington Commanders gegen die Arizona Cardinals, so ein bisschen, ja, das Duell der Sorgenkinder in dieser Saison. Und da konnten die Commanders immerhin mit 20-16 gewinnen. Muss man auch einen Blick drauf haben, wie es für die beide weitergeht. Insbesondere für die Cardinals. Das wäre ein Spiel gewesen, wo sie definitiv hätten gewinnen müssen oder sollen. Alles andere wird, glaube ich, schwierig werden. Aber die empfindlichste Niederlage bisher mussten die Pittsburgh Steelers einstecken. Wir haben in der letzten Woche darüber geredet, dass es für, oder dass ich glaube, dass es für die Steelers sehr schwierig werden wird in dieser Saison. Jetzt im ersten Spiel 7-30 verloren gegen die 49ers. Um Brock Purdy, der auch gleich 2 Touchdown-Pässe geworfen hat. Also wirklich beeindruckend, was San Francisco da macht und erschreckend, wie Pittsburgh agiert. Wie gesagt, erstes Spiel, aber ich glaube, ja, es zeigt schon so ein bisschen die Richtung, wo es für die Steelers hingehen wird, sehr wahrscheinlich. Dann das Spiel, was ProSieben auch übertragen, jetzt sage ich schon ProSieben, was RTL natürlich übertragen hat, das frühe Spiel, die Cleveland Browns gegen die Cincinnati Bengals. Ja, es war eine Defensivschlacht, muss man wirklich so sagen, wo die Cleveland Defense am Ende, ja, das deutlich bessere Durchhaltevermögen hatte. Am Ende ein 24-3, sorgen ein bisschen um Joe Burrow. Von der Offense der Bengals kam überhaupt nichts. Ja, seine Wadenverletzung scheint ihn ziemlich zu beeinträchtigen, weil Joe Burrow heute Dinge gemacht hat, die Joe Burrow in Topform normalerweise nicht macht. Deswegen, ja, heißt es da, dringend gesund zu werden. Und dann werden wir in den nächsten Wochen, glaube ich, noch ein ganz anderes Cincinnati sehen. Die Atlanta Falcons schlagen die Carolina Panthers mit 24-10. Die Texans unterliegen bei den Baltimore Ravens mit 25-9. Und dann kommen wir schon zu den späten Spielen. Sehr interessant, die Green Bay Packers sind richtig gut drauf. 38-20 gegen die Chicago Bears. Hätte ich so nicht gedacht, aber die Offense läuft richtig rum. Die Los Angeles Rams schlagen die Seattle Seahawks ebenfalls mit 30 Punkten sehr viel zu 13. Und dann das Spiel, was ich als Dolphins-Fan natürlich sehr interessiert verfolge. Der Auftakt im SoFi Stadium gegen die Los Angeles Chargers. Und ich kann euch sagen, also alle, die dieses Spiel verpasst haben, ihr habt wirklich was verpasst. Also unglaublich, am Ende setzen sich die Dolphins mit 36-34 durch. Wirklich so ein irres Spiel. Tua Tagovailoa, ich glaube, man kann sagen, einer die Dolphins-Fans lieben ihn auf der anderen Seite und hassen ihn auf der anderen. So ein bisschen, das hat man in diesem Spiel gesehen. Also dieser Typ, der haut Dinger raus, wo du dir denkst, das ist unser MVP. Und dann macht er wieder Sachen, wirft in eine Dreierdeckung rein, patzt bei 3 Snaps auch in diesem Spiel. Also es ist wirklich dieser Typ zwischen Genie und Wahnsinn. Aber am Ende hat es eine Dolphins-Defense, die eigentlich den ganzen Abend über nicht gut war, aber am Ende geregelt. Das muss man so sagen. Also wirklich komplett irres Spiel. Und ja, das macht Lust auf mehr, definitiv. Und die Chargers und die Dolphins ja beide auch heiße Kandidaten auf die Playoffs. Und das haben sie auch jetzt schon im ersten Spiel gezeigt. Genau, und dann zum Abschluss noch die Las Vegas Raiders schlagen die Denver Broncos mit 17-16. Auch das war eine knappe Kiste. Heute Nacht, beziehungsweise in gut einer halben Stunde, spielen noch die New York Giants gegen die Dallas Cowboys. Auch eine sehr interessante Begegnung. Da wird euch Benny vielleicht gleich das Ergebnis einfach verraten. Ist ja auch ein NFC East Division Duell. Und dann zum Abschluss ebenfalls ein Division-Duell. Die New York Jets gegen die Buffalo Bills, Aaron Rodgers gegen Josh Allen, dann in der Nacht zum Dienstag. Das war es soweit von der ersten NFL-Woche. Ja, schaut die nächsten Wochen unbedingt rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Übrigens vielleicht auch noch eine kleine Bemerkung am Rande. Guter Start für RTL, die Übertragung. Haben mir zumindest echt Spaß gemacht. So, und dann wünsche ich eine gute Nacht. Danke, Benny. Viel Spaß und bis bald.
Ja, vielen Dank, David, dafür, dass du hier wieder für uns den Korrespondenten gespielt hast. Das kannst du sicherlich in dieser Saison noch das ein oder andere Mal öfter machen. Die Spiele, die David uns jetzt noch ausstehen, sind ja dann in der Nacht auf heute. Das Spiel von den Dallas Cowboys gegen die New York Giants, das konnten die Cowboys mit 40-0 für sich entscheiden. Und in der kommenden Nacht treffen noch die New York Jets auf die Buffalo Bills. Und damit würde ich sagen, gehen wir gleich in den Fußball, bevor wir dann tatsächlich auch schon das Ende einläuten dieser Folge. Und damit bis gleich.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Und da sind wir wieder zurück nach unserer Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Und ja, da ist ja gerade Länderspielpause, aber die Ereignisse, die überschlagen sich. Nicht nur, weil endlich die deutsche Doku All or Nothing über die deutsche WM in Katar jetzt endlich raus ist, wo man sich endlich nochmal lustig machen kann über das, was da passiert ist. Nein, es war ja am Ende auch wirklich traurig, aber ich habe viele Lacher gehört über diese Dokumentation, die ja bei Amazon Prime verfügbar ist. Nein, das war nicht alles an diesem Wochenende, worüber man sich lustig machen konnte. Deutschland spielte am Samstag gegen Japan. Auch so ein bisschen ja der Schreck in der letzten Zeit natürlich für die deutsche Nationalmannschaft. Und es heißt am Ende durch 2 Gegentore in der Nachspielzeit. 1-4 aus deutscher Sicht. Leroy Sané in der 19. Minute mit dem 1-1. Die 4 Tore für Japan machten Ito, Ueda, Asano und Tanaka. Also wieder Takuma Asano, der aus japanischer Sicht gegen Deutschland trifft. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, und am Ende war es auch wieder eine blutleere Leistung für die deutsche Nationalmannschaft. Zum Beispiel auf dem ZDF-Thumbnail der Zusammenfassung steht, so schlecht war Deutschland 38 Jahre nicht. Jetzt wirklich lange Zeit ohne Sieg und ja, kurz danach war klar, gestern Abend oder gestern Nachmittag war klar, es wird das letzte Spiel von Nationaltrainer Hansi Flick gewesen sein. Das hat man jetzt so entschieden, wer die Alternativen sind. Wir sind sehr gespannt. Viele haben Oliver Glasner genannt, was natürlich auch interessant wäre, aber wir bleiben da natürlich auf dem Laufenden. Ja, wer jetzt aber jedenfalls für das Frankreich-Spiel am Dienstag Höhe nehmen wird, Das werden zum einen Rudi Völler machen. Tante Käthe wird wieder an der Seitenlinie stehen für die deutsche Nationalmannschaft. Das ist schon ein paar Jährchen her, das letzte Mal. Aber mit Sandro Wagner und Hannes Wolf, die in diesem Spiel ja das Team übernehmen werden. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt und generell natürlich, wer der neue Trainer der deutschen Nationalmannschaft wird. Es ist ein Debakel. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir am Anfang von Flicks Ära noch gesagt haben, okay, jetzt ist er schon lange Zeit ungeschlagen, hatte ja doch eine gute Phase zwischendrin. Dann kam aber auch schon vor der WM so ein kleiner Knicks und dann kam eben die WM und ab dann ging eben alles bergab. Und wer sich diese Zusammenhänge und diesen Zustand der Mannschaft auch nochmal genauer angucken will, wie gesagt, schaut in All or Nothing rein. Da sieht man auch wirklich nochmal, wie wenig Zusammenhalt in dieser Mannschaft herrschte und mit welch seltsamen Tricks man da auch versuchte, die Mannschaft in irgendeiner Weise zusammenzufügen. Das sei auf jeden Fall hier nochmal empfohlen. Ich glaube, sonst müssen wir diese Woche nichts viel über Fußball erwähnen. Ich denke, so ist heute auch mal angenehm für euch, dass ihr hier ein kleines Update von On the Pitch, der Sportpodcast, bekommen habt. Wenn schon kein Dialog, dann immerhin ein zusammenfassender, knapper Monolog, der euch hier alles Wichtige aus der vergangenen Sportwoche zusammenfasst. Ich denke, das soll es nämlich auch gewesen sein, denn damit würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder, dann hoffentlich auch wieder mit einem Gast. Und ich wünsche euch eine wunderbare Sportwoche, denn die Sportnachrichten, die hören ja nie auf. Ihr wisst, bleibt sportlich und dann bis nächste Woche.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.